Ja, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem heutigen vierten Abend der Sommerbibelschule. Also die zweite Halbzeit beginnt sozusagen heute. Ich hoffe, ihr seid noch fit für die nächsten beiden Abende, diesen Abend. Es geht nämlich super spannend weiter an diesen Abenden. Wir werden jetzt noch tiefer in die Theologie von Paulus eindringen, was Paulus da geschrieben hat an die Römer. Diese wunderbaren Worte, die bei uns in der Heiligen Schrift vorhanden sind. Schön, dass ihr da seid und dass der Raum auch heute wieder so gut gefüllt ist. Ich möchte gern beten. Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du treu bist. Wir danken dir dafür, dass dein Wort verlässlich ist und dass du uns allein aus Gnade und nur aus Gnade rettest und dass deine Gerechtigkeit ein Geschenk ist, das wir annehmen dürfen. Wir bitten dich aber auch darum, dass diese Gerechtigkeit, die von dir kommt, uns verwandelt, dass dein Heiliger Geist in unserem Leben Früchte bringt, dass man es erkennen kann, wir sind neue Kreaturen, wir sind neu geboren, wir sind ja deine Aushängeschilder in dieser Welt mit unserem Leben, mit dem, was wir tun und auch mit dem, was wir lassen. Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort und bitten dich um deinen Segen für diesen Abend. Amen. Amen. Ja, Paulus macht das ja ganz geschickt. Am Anfang führt er eine große Beweisführung. Alle sind Sünder, die Religiösen, die Moralischen, die Heiden. Alle sind Sünder an einem Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Er stellt eiskalt die Diagnose. Dann geht es mit der Therapie weiter. Jetzt aber ist das Evangelium gekommen. Jetzt aber dürft ihr im Glauben annehmen, dass ihr gerettet seid. Braucht nicht auf das Gesetz zu vertrauen, weil das Gesetz tötet, weil der Geist lebendig macht. Jetzt dürft ihr aus dem Evangelium heraus leben. Aber jetzt kommt ein Block. Wenn ihr den Glauben angenommen habt an Jesus Christus, wenn ihr jetzt als Christinnen und Christen lebt in dieser Welt, dann bedeutet das für euch nicht weniger als ein neues Leben. Deswegen auch der Titel des heutigen Abends, neues Leben, frei von der Macht der Sünde. Und ich sag's ganz bewusst, die Lehren von Paulus, die haben in 2000 Jahren der Kirchengeschichte auch öfters mal für leichte Irritationen gesorgt. Und es lag meist daran, dass man ihn falsch verstanden hat. Dass man entweder in eine Richtung abgedriftet ist oder in die andere Richtung abgedriftet ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, das Problem gab es sogar schon in der Zeit des Neuen Testamentes. Da schreibt nämlich der Apostel Petrus: und seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet. In diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Habt ihr das gekannt, den Vers aus dem Petrusbrief? Ja, ist nicht so bekannt, aber habt ihr vielleicht eine Idee, was könnten das für Verdreher sein, die man ja anscheinend damals schon in der Urgemeinde in die Lehre von Paulus reingebracht hat?
Man darf alles.
Ja, 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 ja. Da kriegen die Korinther richtig eins drauf, ja. Noch eine Idee.
Das hat auf jeden Fall mit den Gesetzen zu tun, ob man die einhält oder nicht. Und wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu?
Ganz genau, ja. Es geht darum, muss man als Christ noch irgendwie nach dem Gesetz leben? Ist man so frei, dass man jetzt wirklich einfach alles tun und lassen kann? Wie ist es denn mit dem Leben als Christ, wenn das Gesetz eigentlich keine Bedeutung mehr hat? Wie leben wir als wiedergeborene Christinnen und Christen? Und ich finde es ganz interessant, und da möchte ich jetzt auch während des Vortrags immer wieder drauf eingehen, diese falschen Auslegungen durchziehen die ganze Kirchengeschichte wie ein roter Faden. Und wenn wir nachher in die einzelnen Teile einsteigen, möchte ich immer auch mal einen Blick drauf werfen, was man da draus gemacht hat und was man da teilweise vollkommen Unpaulinisches draus gemacht hat und wie man es verdreht hat. Und wie gesagt, ihr seht es schon in der Zeit der Urgemeinde, nimmt Petrus das wahr, dass manche den Paulus auch verdrehen in der Auslegung und dass das nicht gut ist. Ja, ich möchte beginnen mit einem kleinen Szenario und dass ich euch einlade, dass ihr euch das einfach mal vorstellt. Ein Angestellter, der arbeitet seit vielen Jahren in einer Firma und der hat so einen extrem toxischen, cholerischen Chef. Und dieser toxische Chef, der schikaniert ihn. Der fordert unbezahlte Überstunden, auch am Wochenende. Der brüllt wegen Kleinigkeiten im Raum herum. Und er lässt ihn ständig spüren, wer der Herr hier im Hause ist. Der Angestellte, der lebt jahrelang im Dauerstress. Der lebt in Angst und der lebt in einer ganz tiefen inneren Unfreiheit. Aber eines Tages bekommt dieser Angestellte ein unschlagbares Angebot von einem neuen Arbeitgeber. Der Vertrag wird unterschrieben, das Arbeitsverhältnis mit der alten Firma, das wird fristgerecht beendet. Er tritt seine neue Stelle an, bei einem hervorragenden, wertschätzenden, freundlichen Chef, in einem großartigen, wunderbaren Team und zu den besten Konditionen, die man sich vorstellen kann. Aber jetzt passiert's. 2 Wochen später klingelt das Telefon. Es ist schon nach 22 Uhr, als dieses Telefon klingelt. Und wie man das heute so hat, also auf dem Telefon ging das nicht, was da ist, aber wie das heute in den modernen Telefonen so ist, er sieht im Display schon, es ist der alte Chef, der gerade anruft. Der Angestellte, der geht zaghaft dran. Und am anderen Ende hört er die brüllende, vertraute, bedrohliche Stimme seines alten Chefs. Und er schreit, wo bleibt der Bericht von dieser Woche? Ich erwarte, dass Sie das sofort fertig machen. Und morgen früh um 7 liegt das auf meinem Tisch, sonst sind Sie Ihren Job los. Ich frage mich, was passiert jetzt in dem ehemaligen Angestellten bei der Firma in diesem Augenblick innerlich? Ich vermute, als erstes schießt ihm vielleicht der Schreck durch den Kopf, der Puls, der rast, die Angstreflexe, da ist das so gewöhnt, die springen an. Aber dann schaut er auf seinen Schreibtisch und sieht den unterschriebenen Arbeitsvertrag mit seinem neuen Arbeitgeber und realisiert jetzt langsam, Moment mal, ich arbeite doch gar nicht mehr für diesen Mann. Er ist doch gar nicht mehr mein Chef. Seine Drohungen, die haben gar keine rechtliche Grundlage mehr für mich. Der hat mir jetzt absolut nichts mehr zu sagen. Und mit einem tiefen Durchatmen legt er jetzt einfach ganz gespannt den Hörer auf. Ich glaube, genau das ist das geistliche Bild, das der Apostel Paulus im Römerbrief zeichnet. Bevor wir Jesus kennenlernen, da hatte sozusagen die Sünde einen Arbeitsvertrag mit uns. Sie war unser harter, gnadenloser Dienstherr und wir standen unter ihrer Herrschaft. Aber, jetzt aber, durch den Tod, durch die Auferstehung von Jesus Christus, ist dieser alte Arbeitsvertrag rechtsgültig, nicht mehr rechtsgültig, er ist eindeutig endgültig zerrissen, weil wir haben jetzt bei Jesus Christus einen neuen Arbeitsvertrag angenommen. Wir gehören jetzt einem neuen Herrn. Aber das Problem ist, die Sünde, unser alter, in Anführungszeichen, Chef, der versucht's immer wieder. Der ruft sprichwörtlich abends um 22 Uhr an, der brüllt uns Befehle zu und will uns einreden, immer wieder einreden, wir müssten jetzt noch ihm gehorchen. Und das Problem vieler Christen heute ist nicht, dass der alte Vertrag noch gelte, sondern dass sie am Telefon anfangen zu zittern, dass sie wieder anfangen zu arbeiten, weil sie das vergessen haben, wer jetzt eigentlich ihr rechtmäßiger neuer Herr ist. Heute Abend wollen wir uns die Kapitel 6 bis 8 im Römerbrief ein bisschen näher betrachten. Und wir dürfen heute lernen, wie wir der Sünde gegenüber es genauso machen, wie der Herr einfach den Hörer auflegen, wenn sie anruft. Und zwar nicht aus eigener Kraft, sondern weil wir verstanden haben, dass wir rechtlich und geistlich jetzt völlig frei sind. Ich habe den Abend in drei Abschnitte unterteilt. Der erste Punkt, gestorben für die Sünde, lebendig für Gott, das Fundament unserer Freiheit. Der zweite Punkt, der innere Kampf und die Befreiung vom Gesetz, der Weg heraus aus der Frustration. Und drittens, abschließend, das Leben im Geist, wie eine Gemeinde sichtbar anders lebt. Mit dem ersten Punkt beginnen, gestorben für die Sünde, lebendig für Gott, das Fundament unserer Freiheit. Wir beginnen mit der Frage, wie entsteht überhaupt eine echte Freiheit? Und das hat in der Kirchengeschichte und leider auch heute in vielen Gemeinden immer wieder zu großen und zu gravierenden Missverständnissen geführt. Deswegen lade ich euch jetzt ein. Ich habe diesmal die Texte aus den Römerbrief Kapiteln 6 bis 8 immer ausschnittsweise dabei. Vertieft das gerne daheim bei der Lektüre nochmal selber ein bisschen weiter. Lest es mal in der ganzen Zusammenhang. Ich möchte mit euch einen Anfang lesen aus dem 6. Kapitel des Römerbriefes. Und ich habe letztes Mal den freundlichen Tipp bekommen, den Zeilenabstand ein bisschen zu vergrößern, damit das Lesen einfacher klappt. Vielen Dank für den Tipp. Das habe ich gerne gemacht. Wer liest uns denn mal den Anfang von Römer 6 vor?
Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunimmt? Auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod hin getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln.
Dankeschön, Helga. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an einen berühmten und oft missverstandenen Satz von Martin Luther. Sündige kräftig, aber Glaube noch kräftiger. Pecker foriter sed fortitus crede. Was Luther meinte, das war nicht, wie man es vielleicht falsch verstehen kann, eine Freikarte zum Sündigen, sondern Luther will ja erstmal die radikale Größe der Gnade Gottes darstellen. Aber schon zu Zeiten von Paulus, da gab es Menschen, die das genau so falsch verstanden haben. Paulus, der stellt in dem Abschnitt, den wir eben zusammengelesen haben, ja, man kann es nicht anders sagen, er stellt eine total radikale Behauptung auf. Er sagt nämlich, wer an Jesus Christus glaubt, ist der Macht der Sünde gestorben. Wer an Jesus Christus glaubt, ist der Macht der Sünde gestorben. Und er sagt, Die äußere Taufe ist das sichtbare Zeichen dieser inneren Realität. Symbolisch mit ihm begraben, zum völlig neuen Leben auferstanden. Wer an Christus glaubt, ist der Sünde gestorben. Das sagt Paulus. Und lasst euch den Satz mal auf der Zunge vergehen. Glaube an Christus bedeutet der Sünde gestorben sein. Ich möchte gern mit euch einen Augenblick auf zwei gefährliche Entwicklungen schauen, die christliche Gemeinden bereits seit vielen Jahrhunderten immer wieder gelähmt haben. Das eine ist der sogenannte Antinomismus. Man kennt es eher als die billige Gnade, die auch Bonhoeffer zitiert. Und diese Denkweise, die sagt, Gott vergibt doch sowieso gerne, also ist es egal, wie ich lebe. Hauptsache, ich glaube an Jesus und bin gerettet. Aber Paulus, der erteilt einer solchen Aussage, er erteilt einer solchen Aussicht eine ganz klare und schroffe Absage. Megeneto, sagt er auf Griechisch, das sei ferne, ganz weit weg damit. Weil Paulus sagt, wer versteht, was das Kreuz gekostet hat, der kann die Sünde nicht mehr einfach auf die leichte Schulter nehmen. Das Zweite, und das begegnet uns auch in Gemeinden bis heute, das ist so ein Irrweg einer falschen Gesetzlichkeit, ein Perfektionismus durch eine Eigenanstrengung. Das ist das andere Extrem, was gerade auch in evangelikalen Kreisen manchmal vorhanden ist, ohne dass es so richtig bemerkt wird. Da versucht man durch Zähne zusammenbeißen, versucht man durch Regelkataloge und moralischen Druck die Sünde zu besiegen. Man meint, durch gute eigene Werke könnte man geheiligt werden. Aber Paulus, der zeigt uns einen ganz anderen Weg. Weil er sagt, Freiheit beginnt nicht mit einer Anstrengung, sondern Freiheit beginnt mit einer Tatsache, die wir im Glauben annehmen müssen. So auch ihr, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde tot seid, aber lebend in Christus Jesus. Ich habe den Satz mal im griechischen Urtext nachgeschlagen und ich fand es sehr spannend, das ist mir noch nie aufgefallen, das Wort, das dafür halten steht, Logistestai. Das bedeutet eigentlich wörtlich so viel übersetzt mehr wie einkalkulieren, damit rechnen oder als Buchungswert eintragen. Also es ist eine geistliche Tatsache. Du musst nicht versuchen, der Sünde erst noch zu sterben, wenn du Christus angehörst, wenn du an Christus glaubst, sondern dann bist du ihr gestorben. Und die Frage ist doch, was bedeutet das ganz praktisch? Was bedeutet das für uns als Christen, für unseren ganz normalen Tagesablauf? Vielleicht, wenn du morgens aufstehst, wenn du auf die Arbeit kommst, wenn auf der Arbeit der übliche Klatsch und Tratsch über den Chef wieder anfängt, wenn die Versuchung aufkommt, bei der Steuererklärung so ein kleines bisschen zu flunkern oder wenn die Unzucht im Internet lockt. Ich sag dir mal was, dann ist das der Anruf deines alten Chefs, genannt Sünde, wenn das passiert. Es ist die Sünde, die meint, sie könnte dir jetzt immer noch Befehle erteilen, die die Befehle zubrüllt innerlich. Aber du hast ja bei diesem Chef gekündigt. Du stehst längst bei einem viel besseren Herrn unter Vertrag. Die Entscheidung, bei diesen Dingen nicht mehr mitzumachen, Die entspringt daher nicht der Angst vor Strafe oder entspringt dem Druck einer religiösen toten Regel. Sie entspringt der tiefen Erkenntnis deiner neuen Identität, die du besitzt. Ich bin für diese Dinge tot. Das passt einfach nicht mehr zu dem, wer ich jetzt in Jesus Christus bin. Nämlich eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, vollkommen neu. Eine Gemeinde, deren Mitglieder im Alltag ehrlich, rein und vergebungsbereit leben, die auch andere Meinungen vertreten, was Ehe und Familie angeht, die sagen, dass Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat und die sagen, dass Gottes Wort auch im Bereich der Sexualität für uns heute noch gültig und verbindlich ist, weil sie ihre neue Identität kennen. Diese Menschen werden in dieser Welt nicht unbemerkt bleiben. Sie leuchten im Dunkeln wie Licht. Jesus sagte, wir sind Licht in ihm. In der Berufswelt, die oft von so einer Ellenbogenmentalität, von Falschheit und Selbstdarstellung geprägt ist, da wirkt ein Mensch, der nicht lügt, der nicht hinterm Rücken über andere redet und der auch Fehler zugibt, die er gemacht hat. So ein Mensch wirkt dann wie Licht in der Nacht. Solche Christen strahlen eine innere Ruhe und Integrität aus. Und das könnt ihr glauben. Die ist attraktiv, diese Ruhe, diese Integrität. Weil andere Menschen fangen dann an zu fragen. Warum bist du anders? Warum machst du nicht bei allem mit? Warum nimmst du dir diese Freiheit? Ich glaube, das ist das Fundament jeder echten Evangelisation in unserem Leben. Dass wir die Botschaft leben. Und dass wir, wenn die Sünde anruft, den Mut haben, den Hörer aufzulegen. Aber das Zweite ist, diese Menschen sind auch ein Stein des Anstoßes. Wir dürfen uns nämlich nicht der Illusion hingeben, ein wirklich freies, heiliges Leben zieht nur Bewunderung an. Das provoziert auch. Wer nicht mehr beim Betrug mitmacht, stellt durch sein bloßes Schweigen das Gewissen der anderen bloß. Wer nicht mehr mitlästert, entlarvt die Lieblosigkeit der ganzen Gruppe. Die Botschaft vom Kreuz und ein Leben, das diesem Kreuz entspricht, das war für die Welt schon immer ein Ärgernis. Wer versucht, frei von Sünde zu leben, der wird erleben, dass Menschen sich gestört fühlen. Und das hängt damit zusammen, Licht deckt immer Schatten auf. Und viele Menschen fühlen sich so wohl in dem Schatten, in dem sie sich befinden. Und dann stört sie, wenn dieses Licht in diesen Schatten hineinleuchtet. Ich glaube, wir sind als Gemeinde, ich bin davon überzeugt, wir sind dazu berufen, als Christinnen, als Christen im Alltag sichtbar anders zu leben. Und das ist Grundlage für Evangelisation, das ist Grundlage für Verkündigung. Dass man es an unserem Leben sieht, wir leben anders, weil wir einen anderen Herrn haben, weil wir einen Arbeitsvertrag mit einem viel besseren Herrn geschlossen haben und der Sünde tot sind. Der innere Kampf und die Befreiung vom Gesetz. Der Weg aus der Frustration. Vielleicht denkst du jetzt, Michael, klingt theologisch wunderbar, was du da sagst. Aber ehrlich gesagt sieht mein Alltag oft anders aus. Ich will ja das Gute tun, aber ich scheitere immer wieder damit, das Gute zu tun. Und wenn du das fühlst, dann bist du in allerbester Gesellschaft. Weil Paulus, der widmet diesem inneren Konflikt das gesamte 7. Kapitel seines Römerbriefes. Und einen Teil daraus möchte ich gern wieder zusammen mit euch lesen. Wer mag denn mal? Ascha, du wolltest vorhin, wer mag
denn? Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich finde also das Gesetz, das bei mir, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist.
Paulus, der beschreibt hier das tragische Dilemma des Menschen, der versucht aus eigener Kraft und mit Hilfe von Regeln, dem Gesetz, ein heiligmäßiges Leben zu führen. Paulus, der weiß, das Gesetz an sich ist gut, gerecht und heilig, aber es besitzt absolut keine Kraft, dass es einen Menschen von innen heraus verändern kann. Wie ein Spiegel, hatte ich vor 14 Tagen schon gesagt. Der Spiegel, der kann dir zeigen, dass dein Gesicht schmutzig ist. Kann dir zeigen, dass deine Haare grau werden. Aber du kannst dich schlichtweg nicht mit einem Spiegel waschen. Der zeigt dir die Diagnose, aber der bietet dir keine Therapie an. An dieser Stelle wieder ein Blick auf eine in der Kirchengeschichte bis heute und in der Gegenwart extrem verbreitete Entwicklung, der sogenannte Moralismus. Und der bedeutet, wir setzen bei einer Erziehung an, anstatt bei einer inneren Erneuerung. Viele Glaubensgemeinschaften, die verfallen seit jeher der Versuchung, Menschen verändern zu wollen, indem sie ihnen neue Gesetze, neue Gebote und neue Verhaltensregeln aufdrücken. Und dann predigt man Disziplin, Erziehung, Druck und schürt immer gerne ein schlechtes Gewissen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Kirchen heute an nichts intensiver arbeiten als an diesem Moralismus. Man möchte die Menschen in den Gemeinden gerne moralisch erziehen. Und dann geht es um Klimaschutz, dann geht es um Nachhaltigkeit, um sogenannte gerechte Sprache oder Vorschriften oder nur noch bestimmte vegetarische Speisen werden angeboten. Ganz ehrlich, nichts gegen ein bewusstes Leben. Wenn dieses Thema zum Kern kirchlicher Verkündigung wird, dann passiert was ganz Gefährliches. Sie werden völlig losgelöst von dem gepredigt, was das eigentlich Entscheidende ist. Und das Entscheidende ist die persönliche Glaubensbeziehung zu Jesus Christus und die Umkehr und die Veränderung des Herzens. Der Moralismus, der führt die Gemeinde unweigerlich in eine von zwei möglichen Sackgassen. Das erste ist der Pharisäismus. Da steckt das Wort Pharisäer drin. Erhält man an aufgestellten Regeln halbwegs fest und bildet sich stolz ein, besser, reiner oder korrekter zu sein als die ungeistlichen und ungeläuterten anderen. Das kann man bei Lukas nachlesen. Tolle Beispielerzählung. Das zweite ist die tiefste Verzweiflung, weil man scheitert an den eigenen Maßstäben, man wird mürbe unter dem ständigen Druck und gibt den Glauben im Frust ganz auf. Paulus endet diesen Schrei der Frustration in Römer 7, jedoch nicht mit dem neuen Appell, sich doch bitte mal noch ein bisschen mehr anzustrengen. Er endet nicht mit neuen Vorsätzen, sondern er endet ganz bewusst mit dem rettenden Blick auf eine Person. Ich elender Mensch, wer wird mich retten aus diesem Leib des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Weil die Befreiung von der Macht der Sünde geschieht niemals durch das Gesetz, nicht durch alte Gebote und schon gar nicht durch neue erfundene Speise- oder Verhaltensregeln des Zeitgeistes. Die Befreiung geschieht durch eine Person, Jesus Christus. Wir werden nicht dadurch heilig, dass wir krampfhaft versuchen, keine Sünder mehr zu sein, sondern dadurch, dass wir unseren Blick immer wieder und ganz fest auf ihn richten. Und hier müssen wir uns als Gemeinde ganz ehrlich hinterfragen. Woher nimmt die Kirche ihre Relevanz für die Gesellschaft? Weil ich glaube, sie gewinnt ihre Relevanz niemals dadurch, dass sie sich als moralische Zeigefingerinstanz aufpustet oder den jeweils aktuellen gesellschaftlichen Trends hinterherläuft. Eine Gemeinde wird dann für die Welt relevant, wenn sie eine Gemeinschaft von Menschen ist, deren innerstes Wesen durch das Vertrauen auf Jesus Christus und die Kraft des Heiligen Geistes verändert wurde. Das innerste Wesen verändert durch das Vertrauen auf Jesus Christus und in der Kraft des Heiligen Geistes. Eine Gemeinschaft, die sich nicht vom Zeitgeist treiben lässt, sondern die sich unterordnet, die sich Jesus unterordnet, die sich seinem Wort unterordnet, selbst dann, wenn der Trend der Welt in die genau entgegengesetzte Richtung läuft. Das bedeutet ganz konkret für das Miteinander. Die moralistische Gemeinde, die verurteilt, die grenzt aus, die tuschelt hinter dem Rücken, die pflegt eine verlogene Passade, auf der alle so tun müssten, als hätten sie ihr Leben perfekt im Griff. Die wiedergeborene Gemeinde, die ist eine Gemeinde, die das Evangelium verstanden hat, die um ihre tiefe Schwachheit des Fleisches weiß. Sie schafft einen geschützten Raum der Transparenz und der Gnade. Sie schafft einen Ort, an dem man seine Not und seine Fehler ehrlich bekennen kann, ohne Angst vor Verdammnis, ohne Verachtung und ohne sozialen Ausschluss. Aber, und ich glaube, das ist was ganz Entscheidendes, echte Gnade verharmlost nicht. Eine vom Evangelium geprägte Gemeinde hört deshalb niemals auf, Sünde im biblischen Kontext auch klar beim Namen zu nennen. Sie relativiert Schuld nicht und wischt nicht mit billigen Ausreden beiseite, was da geschrieben steht. Sie nennt das Böse auch weiter böse, aber sie begegnet dem Sünder mit der wiederherstellenden Liebe von Jesus Christus. Wenn Außenstehende erleben, dass eine Gemeinde frei ist von verlogener Frömmigkeitsfassade, wenn man erlebt, dass Schuld weder totgeschwiegen noch moralisch draufgeschlagen wird, sondern echte, vergebende und heilende Gemeinschaft gelebt wird, dann wird das Evangelium für eine zutiefst zerrissene Welt greifbar und glaubwürdig. Nun kommen wir zum Höhepunkt des Römerbriefs. Wenn die vorangehenden Kapitel der Schrei der Ohnmacht waren, dann stimmt Paulus jetzt den Siegesgesang des Glaubens an. Nach der bitteren Erkenntnis unserer eigenen Ohnmacht im Kapitel 7 schlägt Paulus in Kapitel 8 das wohl gewaltigste Kapitel des ganzen Neuen Testaments auf. In Kapitel 7, nämlich der Schrei des Scheiterns war, dann ist Kapitel 8 der Siegesgesang des Glaubens. Hier enthüllt Paulus das eigentliche Geheimnis eines siegreichen christlichen Lebens. Dieses Geheimnis ist das Leben im Heiligen Geist. Und auch daraus möchte ich gern mit euch zwei Bibelstellen lesen.
Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Frucht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater.
Merkt ihr es, das ist der Wendepunkt. Nicht wir müssen uns aus eigener verkrampfter Muskelkraft die Sünde bekämpfen, sondern Paulus sagt, der Heilige Geist, also Gott selbst, nimmt Wohnung in uns. Er verlagert das Zentrum unseres Wollens. Er schenkt uns neue Wünsche. Er schenkt uns ein neues Herz und bewirkt in uns sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Und Paulus geht noch weiter. Er vertreibt lähmende Furcht vor Gott. Er macht aus verängstigten Knechten freie Kinder Gottes, die Gott nicht mehr als strengen Richter fürchten müssen, sondern die voller Vertrauen mit Aber, lieber Vater, ihren Gott anreden dürfen. Und auch an der Stelle gibt es gefährliche Fehlinterpretationen, den sogenannten Passivismus. Das ist die bequeme Haltung, die sagt, ich kann ja aus mir heraus sowieso nichts tun, also lehne ich mich zurück, lass einfach los und überlasse Gott alles. Auf Englisch, da gibt es den populären Slogan, let go and let God. Lass los und lass Gott machen. Aber Paulus, der lehrt an keiner Stelle so eine geistliche Passivität. Wenn wir genau hinschauen, im 13. Vers, da schreibt er, wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Und man merkt es ja schon, das ist kein passives Zuschauen, sondern das ist eine aktive Mitwirkung im Geist. Nicht der Geist tötet die Handlung des Leibes ohne dich und du tötest sie nicht ohne den Geist. Das geschieht zusammenwirkend. Der Heilige Geist schenkt dir die Kraft, die Motivation, die Ausrichtung auf Jesus. Aber du musst die Entscheidung treffen, die Schritte zu gehen und der Versuchung, den Rücken zuzukehren. Und auch der Apostel Jakobus bringt diese praktische Wahrheit auf den Punkt, wenn er mahnt, dass wir nicht bloß passive Hörer des Wortes sein dürfen, sondern dass wir zu Tätern des Wortes werden sollen. Weil der Heilige Geist, der ist kein Taxifahrer, der uns bewegungslos ans Ziel fährt, sondern der Heilige Geist ist der Rückenwind in unseren Segeln, während wir das Ruder ergreifen. Ich habe drei Merkmale einer vom Geist erfüllten Gemeinde. Eine Gemeinde, die im Geist lebt, zeichnet sich aus von Freiheit, von Verdammnis und Heuchelei. Und das tut sie, weil der gewaltige Zuspruch aus Vers 1 gilt: Es gibt nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und damit bricht das Fundament aller religiöser Heuchelei in sich zusammen. Wir müssen uns vor niemandem mehr besser darstellen, als wir wirklich sind. Wir müssen uns nicht jeden Morgen erstmal eine spirituelle Maske aufsetzen. Eine geistesgewirkte Gemeinde ist der Ort, an dem Menschen ehrlich mit ihren Schwachheiten, Kämpfen und Zweifeln umgehen können, weil sie wissen, ihre Annahme bei Gott, die steht bombenfest, die ist gesetzt, da gibt's nichts dran zu rütteln. Das Zweite, die übernatürliche Liebe und Vergebung. Und wir merken's ja, unsere Welt, die ist heute zutiefst gespalten. Die ist polarisiert. Die ist vom Egoismus geprägt. Man schlägt gern zurück, man blockt ab und man vergilt gern das Böse mit dem Bösen. Eine Gemeinde, die im Geist wandelt, setzt dieser Kultur etwas Übernatürliches entgegen, weil sie lebt echte Versöhnung. Wo andere mit Bitterkeit reagieren, da vergibt sie. Wo andere Grenzen ziehen, da baut diese Gemeinde Brücken. Wenn eine Gemeinde ihre Feinde segnet und Unrecht mit Guten überwindet, dann stellt sie die Logik dieser Welt auf den Kopf. Und sie hat drittens eine erschütterungsfreie Hoffnung inmitten des Leidens. Paulus, der beschreibt im weiteren Verlauf von Kapitel 8, dass die gesamte Schöpfung unter der Vergänglichkeit seufzt. Wir leben noch in einer gefallenen, in einer von Gott abgefallenen Welt. Und das bedeutet ganz nüchtern, auch wiedergeborene Christen, die bleiben von Krankheit, von finanziellen Krisen, von Verlust, von Leid, von Schmerz, die bleiben nicht verschont, weil der Glaube, der schützt nicht vor dem Seufzen. Aber wir seufzen nicht wie die Hoffnungslosen. Eine Gemeinde, die selbst in der tiefsten Wüstenzeiten des Lebens fest verankert bleibt, die strahlt eine tiefgründige Hoffnung aus. Weil sie weiß, dass keine Katastrophe dieser Welt sie von der Liebe Gottes trennen kann. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wenn Menschen in unserer Nachbarschaft, in unserem Umfeld sehen, wie Christen durch Leid gehen, ohne zu zerbrechen, und wie sie selbst im Angesicht des Todes eine Hoffnung haben, die über das Grab hinausreicht, dann wird Gemeinde zu einem leuchtenden Orientierungspunkt für eine Welt, die so orientierungslos geworden ist wie schon lange nicht mehr. Das ist das Leben in der Freiheit des Geistes. Das ist das Leben, das den alten Herrscher hinter sich gelassen hat. Das ist das Leben, das auf der Gnade Christi ruht und die rettende Liebe Gottes sichtbar macht und diese Liebe in die Welt hineinträgt. Ich möchte zum Abschluss kommen. Ich glaube, eine Gemeinde sollte ein Schaufenster des Evangeliums sein. Weil, liebe Geschwister, das Evangelium ist nicht nur eine Eintrittskarte in den Himmel. Es ist die Kraft Gottes, die unser Leben hier und jetzt auf der Erde radikal verändert. Wir sind nicht dem alten Chef der Sünde mehr gehorsamspflichtig. Wir sind frei. Und wir sind frei, um nicht wieder im Egoismus zu leben, sondern frei, um Gott zu lieben und den Menschen zu dienen. Eine Gemeinde, die evangelistisch handelt, die überzeugt nicht in erster Linie durch ausgefeilte Programme, perfekte Technik oder rhetorisch brillante Predigten. Sie überzeugt dadurch, dass sie sichtbar anders lebt. Dass in ihren Reihen Menschen sind, die frei geworden sind von Sucht, Bitternis, Geldgier, von Heuchelei. Menschen, aus deren Leben die Frucht des Geistes hervorbricht. Lasst uns vielleicht mal ganz neu lernen und uns diese Tatsachen zusprechen. Ich bin der Sünde gestorben. Ich bin in Christus eine neue Schöpfung. Ich werde nicht mehr durch Gesetz und Druck geleitet, sondern durch den Geist des Lebens. Und wenn wir diese Freiheit leben, dann wird unsere Umwelt aufmerksam werden. Dann wird die Botschaft des Römerbriefs nicht nur ein Thema in unserer Sommerbibelschule bleiben, sondern eine Botschaft, die unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, Freunde, unsere Familie nachhaltig bewegen wird. Wir sind als Gemeinde gesandt in diese Welt, der Sünde gestorben und von Christus in diese Welt gesendet, sein heilendes, sein rettendes Evangelium weiterzusagen.